Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los.
Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei meinem neuen Podcast. Das ist die Podcast-Folge 153 und diese Podcast-Folge, die ist mir schon gewisserweise ein Herzensanliegen, denn ich muss schon zugeben, dass ich sehr überrascht war, nicht über die Entscheidung, aber über die Anträge. Und da dachte ich mir so, nach meinem Urlaub, denn ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub, deswegen gab es auch keine Podcast-Folgen, musste ich doch mich mal an diese Entscheidung dran setzen, um sie mit euch zu besprechen. Ja, diese Podcast-Folge ist also für all diejenigen, die getrennt leben oder kurz vor der Trennung sind. Und insbesondere ist sie aber auch für diejenigen, die alleinerziehend sind und beispielsweise ein krankes Kind haben. Denn diese Folge betrifft insbesondere diese Personengruppen. Aber das ist natürlich so, dass das auch andere Personengruppen betreffen kann. Denn es kann ja relativ schnell sein, dass das Kind krank ist oder behindert wird oder vor allen Dingen, dass man vielleicht alleinerziehend wird. In den nächsten Minuten erhalten Sie daher eine kurze Übersicht, die dazu dienen soll, Ihnen mal die Anträge von Jugendämtern ein bisschen näher darzulegen, bitte ohne Wertung und ohne Verurteilung, aber trotzdem finde ich, muss man das hier schon mal etwas klarstellen, was für Anträge da gestellt worden sind. Meines Erachtens sollten Sie auch in Zukunft nicht die ganze Zeit im Internet herumsurfen, denn ich habe den Eindruck, dass die Erfolge bei den großen Suchmaschinen, um die richtigen Ergebnisse zu finden, relativ mau sind und man sollte sich dann doch lieber an jemanden wenden, der eine gute Lösung anbieten kann, das heißt ein Fachanwalt für Familienrecht. Ja, stellen Sie sich vor, Sie trennen sich oder Sie sind getrennt und Sie haben ein oder mehrere Kinder und neben anderen Fragen müssen Sie sich natürlich unter anderem auch um die Versorgung kümmern. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn Sie alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater sind. Und das kommt deswegen zustande, weil Ihr Mann oder Ihre Frau sind verstorben. Nun, bevor ich damit beginne, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für das Familienrecht aus Köln. Mein Name ist Klaus Wille und aus eigener Erfahrung dachte ich mir, dass es besser ist, sozusagen mal einen Podcast hier über dieses Thema zu behandeln. Ich habe viel Kontakt unter anderem auch zu schwerbehinderten Menschen, unter anderem auch zu schwerbehinderten Vertretungen, denn ich halte auch Seminare für solche Personenkreise. Das heißt, es sind Personen, die als Vertrauenspersonen im Unternehmen handeln für schwerbehinderte Personen. Und da habe ich natürlich immer auch den exzellenten Bezug dazu, wie schwierig es manchmal ist, für die einzelnen Personen hier eine gute Versorgung, gute Betreuung für ihre Kinder herzustellen. Ich bin seit über 20 Jahren Rechtsanwalt, ich bin Fachanwalt für Familienrecht. Nun, wenn Sie alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater sind und Sie haben ein schwerbehindertes Kind zu Hause, dann stellen Sie sich jetzt mal vor, dass ein Jugendamt einen Antrag stellen will, Ihnen das Kind zu entziehen, weil man befürchtet, Sie könnten sich nicht ordentlich um das Kind kümmern. So ist es in dem Fall vom Oberlandesgericht Braunschweig ergangen, dass Kind ist im Jahre 2008 geboren worden und lebte bei der alleinerziehenden Mutter. Der Vater war 2018 verstorben und die Mutter lebte schon seit über 15 Jahren in Deutschland. Die Sprachkenntnisse waren eher spärlich. Sie war nicht berufstätig und hatte eine Witwenrente, Pflegegeld bekam sie und Kindergeld. Das Kind, um das es sich hier drehte, das war geistig behindert. Das leidet an Autismus und schwere Entwicklungsstörungen der Kommunikation und der Sprache. Also das sind schon sehr, sehr große Beeinträchtigungen. Dazu kam es eben auch, dass es erhebliche Defizite in anderen Bereichen hatte. Motorik, Spiel- und Arbeitsverhalten und Bewertung und Einsicht in sein Verhalten. Das kann man alles in dem Urteil nachlesen. Das will ich jetzt nicht so stark betonen. Und wichtig ist nur, dass das Kind auch eine Förderschule besuchte. Dass es aber schwierig war, mit dem Kind umzugehen, das war wohl unstreitig. Und das Kind sollte jetzt auf Wunsch des Jugendamtes in eine Betreuungseinrichtung eingewiesen werden. Die Behörden vertraten die Auffassung, dass das Kind in einer, ich nenne es jetzt mal spezialisierten Einrichtung besser leben könnte. Sie äußerten die Befürchtung, dass die Mutter in Zukunft überfordert sei. Und die Frage ist natürlich, ist ein solcher Antrag dann gerechtfertigt oder nicht? Man muss sich also vorstellen, man hat ein krankes Kind zu Hause und jetzt kommt das Jugendamt und sagt, du kannst dich nicht drum kümmern um das kranke Kind und deswegen möchte ich, dass das Kind in eine Betreuungseinrichtung geht. Jetzt muss man natürlich auch zugutehalten des Jugendamtes, dass man versucht hatte, mit der Mutter zu sprechen und dass die, ich sage mal, die Hilfsangebote jetzt nicht gerade gerne angenommen hat. Das lag vielleicht auch an den Sprachkenntnissen, das weiß man nicht so genau, aber es war auf jeden Fall so, dass das Kind von der Mutter alleine betreut wurde, aber das Jugendamt meinte, dass das nicht ausreichend sei. Und deswegen hatten die einen Antrag gestellt auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Recht zur Gesundheitsfürsorge und das Antragsrecht nach dem Sozialgesetzbüchern, unter anderem dann auch, um das Kind in irgendeine Einrichtung einzuweisen. Das Amtsgericht hatte sich dann dem Antrag etwas näher angeschaut und hatte dann auf jeden Fall ein jugendpsychiatrisches Gutachten eingeholt und das kam dann zum Ergebnis, dass der Verbleib im mütterlichen Haushalt keine Schädigung sei und dass das auch keine zu befürchten sei. Man muss dazu auch sagen, dass dieser Autismus nicht heilbar ist und dass das Kind auch eine gewisse Intelligenzminderung hatte. Aber trotzdem hat das jugendpsychiatrische Gutachten hier ergeben, dass das Kind nicht gefährdet sei im Haushalt der Mutter. Das finde ich schon eine sehr, sehr wichtige Information. Und trotzdem hat das Amtsgericht, das war das Amtsgericht Nordheim, entschieden, dass es überzeugt sei, dass die Mutter langfristig nicht in Lage ist, das Kind zu betreuen und zu versorgen. Und deswegen hatte man dem Jugendamt hier die entsprechenden Rechte übertragen. Das Kind war, muss man auch sagen, das war mittlerweile 14 Jahre alt. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt ist die Mutter da in die Beschwerde gegangen. Und jetzt musste sich das Amtsgericht hier sich ein bisschen auseinandersetzen mit diesem Verfahren. Aus meiner Sicht ist es natürlich ganz wichtig für Sie in solchen Fällen, sich frühzeitig rechtsanwaltlich beraten zu lassen. Jemanden, der sich mit Sorgerecht auskennt, der Fachanwalt ist für Familienrecht, der auch vielleicht ein gewisses Gespür hat für diese Situation, ja, der also auch um die Sondersituation weiß. Und man muss natürlich auch sagen, dass das Jugendamt hier im Grunde genommen erstmal unterstellt hat, dass die Mutter sich nicht kümmern konnte, denn aus dem Verfahren kam jetzt nicht heraus, zumindest ergibt es nicht, wird es aus dem Sachverhalt nicht deutlich, muss man sagen. Das Jugendamt konnte also nicht belegen, dass wirklich eine konkrete Gefährdung schon vorlag. Die hatten quasi sich jetzt hier drum gekümmert und gesagt, ja, wir wollen eine vorsorgliche Gefährdung hier vermeiden und deswegen sollte hier der Staat eingreifen. In dem Zusammenhang vielleicht eine interessante Information. Es gibt eine neue Statistik, aus der sich ergibt, wie viele Fälle von es gibt, in denen Kinder aus dem Haushalt der Eltern herausgenommen worden sind. Und zwar, weil das, es gibt eine Statistik über die Inobhutnahme im Jahre 2022. Und dazu muss man sagen, dass die Jugendämter in Deutschland im Jahr 2022 über 66.000 Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut genommen haben. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 40% mehr, also knapp 18.900. Bevor jetzt hier so ein großer Aufschrei durch die Republik geht, muss man sich natürlich die Zahlen mal genauer anschauen. Denn allein die Fälle, nämlich wo Minderjährige unbegleitet aus dem Ausland eingereist sind, ja, die stiegen im Vergleich von 2021 zu 2022 um 17.300 Fälle. Das sind 153% mehr. Und das relativiert das natürlich so ein bisschen. Trotzdem ist es auch so, dass die Inobhutnahme wegen dringender Kindeswohlgefährdung zugenommen hat um ca. 5% und dass es auch mehr Fälle von Jugendlichen und Kindern gab, die selbst einen Antrag gestellt haben, dass das Jugendamt hier eingreift. Insgesamt haben die Jugendämter, wenn man davon ausgeht, dass es über 29.000 Fälle sind, wo das Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung hier eine Inobhutnahme vorgenommen hat, dann ist das natürlich doch eine Menge. Die Zahlen kann man nachlesen beim Statistischen Bundesamt und zwar gibt es eine Pressemitteilung vom 26. Juni 2023. Also ich habe mir das jetzt nicht einfach mal ausgedacht, sondern es ist einfach so, dass diese Zahlen schon existieren. Gut, dazu passt das natürlich hier zu diesem Fall, deswegen kann ich das auch hier ein bisschen mitteilen. Wir waren jetzt gerade über den Fall, den zu betrachten, denn der Fall ging jetzt natürlich vor das Oberlandesgericht und das Oberlandesgericht muss natürlich in solchen Fällen immer Folgendes prüfen. Die müssen prüfen, gibt es wirklich eine Gefährdung des Kindes oder nicht? Ist es wirklich so, dass hier eine Gefährdung eingetreten ist? Und das Oberlandesgericht hatte sich hier natürlich damit diesen Fall auseinanderzusetzen und hatte zu prüfen, ob man hier eine Gefährdung annehmen könnte oder nicht. Ich will das Ergebnis schon ein bisschen vorwegnehmen, denn das Oberlandesgericht lehnte den Antrag des Jugendamtes ab. Und zwar begründeten sie das in mehrfacher Hinsicht. Einmal muss man natürlich sagen, dass ein staatliches Eingreifen nur dann gegeben ist, wenn wirklich der Eintritt eines Schadens ja wirklich mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist. Und die haben sich dann auf mehrere Entscheidungen auch vom Bundesverfassungsgericht bezogen. Und das konnte hier das Jugendamt nicht nachweisen. In dem erstinstanzlichen Urteil gab es dazu gar keine Feststellungen. Und das hat denen also nicht ausgereicht. Man muss eben sagen, es gab natürlich gewisse Ausfallerscheinungen bei dem Kind und gewisse Herausforderungen. Aber die sagten natürlich auch zum Beispiel, dass ein Kind jetzt von einer alleinerziehenden Mutter betreut wird, kann man natürlich jetzt nicht hier als Grund nehmen. Und wenn man natürlich hier die Kommunikation verbessern will, dann muss man eben einfach einen Dolmetscher hinzuziehen. Die Belastungsgrenze ist natürlich die Umgebung wurde relativ hoch gewesen in dem Fall. Trotzdem sagte das Oberlandesgericht, das reicht ihnen nicht aus, denn eine vorübergehende Inobhutnahme, das muss man ja sagen, beziehungsweise eine Obhutnahme nur aufgrund einer Vermutung, dass das irgendwann mal vielleicht geschehen könnte und dass in einer Betreuungsanrichtung die beste Beförderung möglich ist, ja, das reicht denen nicht aus. Dazu braucht man mehr, denn er stellte fest, dass das Kind, obwohl es vielleicht nicht die beste Förderung erhielt, bei der Mutter und ergänzend der Schule gut aufgehoben war. Das Gutachten hatte das bestätigt und nur um eine optimale Förderung sozusagen zu ermöglichen, wäre doch etwas zu weitgehend. Und das hatte natürlich zur Folge, dass die Mutter hier in diesem Fall recht bekommen hat. Man muss natürlich auch das mal ein bisschen weiter spinnen, sozusagen diese Situation. Denn es ist natürlich schon so, dass nur aufgrund der Tatsache, dass man ein Kind hat, das krank ist, kann man nicht davon ausgehen, dass eine alleinerziehende Mutter hier überfordert ist. Es sollte natürlich andererseits auch so sein, dass man Hilfeangebote in Anspruch nimmt. Und diese Hilfeangebote bietet dann eben unter anderem das Jugendamt an. Aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass wenn eine Mutter, ich möchte diese Hilfsangebote nicht annehmen oder ich möchte andere Hilfsangebote, dann darf das Jugendamt hier nicht einfach mal so einen Antrag stellen. Das war also ein Fall, wo ich dachte so, huch, was ist das hier? Nur weil eine alleinerziehende Mutter ein schwerbehindertes Kind betreut, wollte das Jugendamt hier auf einmal einen solchen Antrag auf Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts stellen. Da finde ich, muss der Staat dann noch eher Hilfsmaßnahmen ergreifen, also Familienhilfen, Betreuungshilfen, Betreuungspersonen etc., bevor man wirklich das Kind aus dem bestehenden Verbund herausnimmt. Denn dann muss man auch sagen, das Kind, gerade wenn es Autist ist, ich kenne mich jetzt nicht so stark mit Autismus aus, aber ich habe zumindest so die wenigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, dass Kinder natürlich, die Autismus haben, an eine Situation sich gewöhnt haben und Veränderungen da sehr schwer akzeptiert werden von dem Kind. Und wenn man jetzt auf einmal hingeht und sagt, man nimmt das Kind heraus, dann wird das natürlich für das Kind eher eine größere Gefährdung sein als für eine Verbesserung. Und dann könnte das natürlich auch sehr, sehr kontraproduktiv. Es ist aber aus meiner Sicht für Sie erforderlich, nun unabhängig davon, ob Sie nun ein Sorgerechtsverfahren haben oder ob Sie in so einer herausfordernden Situation sind, indem es unter anderem darum geht, dass das Kind hier eine Krankheit hat oder indem es sie sozusagen keine richtige Betreuung haben, dann dürfen sie natürlich sich nicht zurücklehnen und sagen, ach, das wird schon gut gehen, sondern sie sollten sich auch überlegen, Hilfsangebote anzunehmen. Es gibt Vereine, es gibt Freunde in der Umgebung, Schulangebote und natürlich letztendlich dann auch das Jugendamt, das kann natürlich hier auch noch weiterhelfen. Und dazu sollte man sich natürlich über die Möglichkeiten, über die verschiedenen Optionen, die man hat, da sollte man sich natürlich auch beraten lassen und das kann ich Ihnen natürlich nur anbieten. Unabhängig davon nun, ob Sie in einer Trennung oder einer Scheidung sind oder kurz davor sind und dann diese Herausforderungen haben. Manche wissen gar nicht, was mit einer Trennung dann auf sie zukommt und manche wissen überhaupt nicht, wie schwierig es doch wirklich ist für einige hier, die Trennung dann wirklich optimal zu organisieren. Und dafür habe ich zum Beispiel jetzt am 14.08. und am 17.08. ein Seminar organisiert, Da werde ich dir in den Shownotes, werde ich dort einen Link setzen. Oder Sie können auf meine Homepage gehen, www.anwalt-wille.de. Da habe ich das auch ein bisschen aufgepeppt, nenne ich das jetzt mal, also ein bisschen dargestellt. Denn es ist natürlich schon wichtig aus meiner Sicht, dass Sie wissen, dass Sie Rechte haben und welche Rechte Sie haben und wie Sie sich da konkret weiterentwickeln können. Egal, was Sie jetzt also machen werden, ich hoffe, dass Sie in Ihrer Situation das Beste für sich machen und dass Sie natürlich auch ein Beratungsangebot von wem auch immer annehmen in dieser Situation. Diese Entscheidung vom Oberlandesgericht Braunschweig ist vom 22.12.2022 und ist natürlich eine sehr interessante Entscheidung, weil sie eben auch sozusagen die Grenze zeigt, wann darf der Staat eingreifen, wann darf er nicht eingreifen. Und hier ist das Jugendamt wohl einen Tick über das Ziel hinausgeschossen und da hat das Oberlandesgericht dann hier einfach nochmal die Sache herumgerissen. Falls Sie also Fragen haben zu dem Thema, dann können Sie sich gerne an mich wenden oder Sie können mir gerne auf Instagram folgen oder Sie können auch einfach mein Seminar besuchen am 14.08. und am 17.08. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.